Johannes 14, Vers 15 bis 31. In unserer Bibel auf der Seite, im Neuen Testament auf der Seite 183. Jesus wohnt in seinen Kindern, habe ich es überschrieben. Johannes 14, Vers 15. Dort spricht Jesus. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennet ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen oder nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An demselbigen Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebet. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Vater geliebet werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Ischariot, Herr, was ist, dass du uns willst, dich offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebet, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber mich nicht liebet, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Solches habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, derselbige wird euch alles lehren und euch erinnern, alles des, was ich euch gesagt habe. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn der Vater ist größer denn ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es nun geschehen wird, dass ihr glaubet. Ich werde hinfort nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Aber dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und ich also tue, wie mir der Vater geboten hat, stehet auf und lasst uns von hinnen gehen. Es wird heute in unserem Text um den unsagbaren Reichtum gehen, den wir in Jesus haben. Wir sind die reichsten Menschen auf diesem Planeten, weil wir Jesus haben. Und wir sind die ärmsten Menschen auf diesem Planeten, wenn wir ohne Jesus überleben müssen. Und der erste Gedanke in diesem Text lautet, Jesusliebe zeigt sich an Geschwisterliebe. Der erste Vers, ich gehe einfach Vers für Vers durch heute Morgen. Johannes 14, Vers 15, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Die Frage ist, was meint Jesus, wenn er sagt, haltet meine Gebote? Welche Gebote meint Jesus mit meine Gebote? Ist interessant, meine Gebote sind nicht die 10 Gebote. Meine Gebote kommt an anderer Stelle im Johannesevangelium vor. Zum Beispiel in Johannes 14, 21 steht auch, wer meine Gebote hat, Jesus sagt meine Gebote und hält sie, der ist, der mich liebet. Dann findet man meine Gebote in Johannes 15, Vers 10. Da steht so, ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Und dann findet man meine Gebote in Johannes 15, Vers 12. Und dort findet man die Definition, interessanterweise, von meinen Geboten. Dort steht Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch liebe. Und dann finden wir noch den Bezug auf meine Gebote in Johannes 13, Vers 34. Dort sagt Jesus, Johannes 13, 34 bis 35, Und ich sage euch nun, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf das auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wenn Jesus von meinen Geboten spricht, dann bezieht er sich auf dieses Liebesgebot Jesu zwischen den Geschwistern, zwischen den Menschen, die mit uns Jesus gehören. Denn die Liebe untereinander ist das Erkennungsmerkmal der Gemeinde Jesu für alle Menschen, die zu uns kommen und uns begegnen. Und deshalb redet Jesus von der Liebe unter uns, wenn er in Johannes 14, 15 sagt, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Dieses neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Und es geht hier nicht um die 10 Gebote aus 2. Mose 20, sondern es geht um die Liebe zu dem, der mit uns Jesus lieb hat. Leider wird diese Bibelstelle viel zu oft missbraucht, um alles Mögliche zu rechtfertigen, zum Beispiel den Sabbat zu halten und so weiter. Aber das wollen wir hier nicht hineinlegen. Auch außerhalb vom Evangelium finden wir einen Hinweis auf das neue Gebot Jesu. 1. Johannes 3, Vers 23 steht, und das ist sein Gebot, wieder das Gebot Jesu, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesu Christi und lieben uns untereinander, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Wieder den Hinweis auf das Gebot. Wir sollen uns untereinander lieb haben. Denn deine Liebe zu Jesus, so will es Jesus, ist nur dann echt, wenn du auch eine tiefe Liebe zu den Geschwistern hast. Und wenn entschiedene Christen die Gemeinde Jesu nicht lieben, ohne die Gemeinde Jesu auskommen wollen, dann kommt es nur daher, dass sie die Liebe zu Jesus nicht haben. Das ist der Umkehrschluss. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14, 15, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote und liebt euch gegenseitig. Mein zweiter Punkt, Gottes Geist wohnt nur in Gottes Kindern. Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Der Tröster ist ganz offensichtlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, weil im Geist Gottes nichts anderes als Gottes Wahrheit Platz hat. Als Jesus nach Kreuz und Auferstehung zurück zu seinem Vater in den Himmel ging, hat er seine Jünger nicht alleine zurückgelassen, sagte er. Und er hat auch uns, die wir zu Jesus gehören, nicht alleine zurückgelassen. Sondern mit Pfingsten ist der Heilige Geist nach Apostelgeschichte 2 über seine Jünger gekommen. Der Heilige Geist war natürlich vorher auch schon vorhanden. Wir lesen schon im Alten Testament, in 1. Mose 1, Vers 2, also im zweiten Vers der Bibel, wie der Geist Gottes über dem Wasser schwebt. Aber erst seit Pfingsten sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt und der Geist Gottes wohnt in allen Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Voraussetzung für den Geist Gottes ist, dass wir Buße tun und unsere Sünde bekennen und Jesus annehmen. Deshalb predigt der Jesus in Markus 1, 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die meisten Menschen machen diesen Schritt nicht, weil sie stolz sind, weil sie ihre Sünde nicht einsehen wollen. Wer aber Jesus um Vergebung seiner Schuld bittet, wer ihn annimmt, wer ein Kind Gottes geworden ist, bekommt automatisch mit der Bekehrung den Geist Gottes. Deshalb sagt Paulus in Römer 8, 9 am Schluss, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, alle bekehrten Kinder Gottes haben den Geist. Und wir lesen in 2. Korinther 1, 21 bis 22, Gott ist's aber, der uns befestigt samt euch in Christum und uns gesalbet und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand den Geist gegeben hat. Also der Geist ist, der versiegelt uns, er ist am Pfand auf die Ewigkeit, dass wir zu Jesus kommen und wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist. In Epheser 4 lesen wir, dass wir den Geist Gottes betrüben können. Das geschieht dann, wenn wir sündigen, wenn wir Jesus nicht den ersten Platz in unserem Leben geben. Aber wir sind mit dem Geist Gottes versiegelt auf den Tag der Erlösung und wir können den Geist Gottes nie mehr verlieren. Epheser 4, 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. In unserem Text in Johannes 14, 16 lesen wir, er soll euch einen anderen Tröster geben, interessant, dass er bei euch bleibt, ewiglich. Auch das eine klare Verheißung über ewige Sicherheit, denn der Geist Gottes wohnt für alle Ewigkeit in seinen Kindern. So etwas könnte Johannes nicht schreiben, wenn wir nach der Bekehrung den Platz in den Himmel wieder verlieren könnten. Dass er bei euch bleibe ewiglich. Kein Christ geht in die Hölle mit dem Heiligen Geist, der in ihm wohnt. Der Tröster, der Heilige Geist, bleibt immer bei uns Christen. Und weil der Heilige Geist in uns Christen wohnt, deshalb ist der Heilige Geist immer bei uns, egal was kommt. Unser Leib ist nach 1. Korinther 3, 16 ein Tempel des Heiligen Geistes. Und in diesem irdischen Tempel wohnt nach unserer Bekehrung für immer der Geist Gottes. Lesen wir nochmal Johannes 14, 17, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Welt und der natürliche Mensch vernimmt nach 1. Korinther 2, 14 nichts vom Geist Gottes. Die Welt kann den Heiligen Geist auch nicht erkennen, er ist unsichtbar für sie. Sie kann ihn nicht empfangen. Deshalb findet mit unserer Bekehrung und Wiedergeburt auch eine radikale Veränderung statt. Wer den Geist Gottes hat, merkt das. Er hat den Geist Gottes, er wirkt in uns. Du merkst den Geist Gottes zum Beispiel, wenn er Sünde bei dir aufdeckt. Wenn Dinge schief laufen und es dich bedrückt. Wer den Geist Gottes hat, der hat eine Antenne für Gottes Kraft und sein Wirken. Deshalb steht hier, ihr aber kennt ihn, den Geist Gottes, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es ist ein großer Unterschied, wenn Gottes Geist in den Menschen wohnt. Plötzlich verstehst du Gottes Wort. Plötzlich hast du Zugang zur Kraft und zum Wirken Gottes. Und wenn du sündigst, dann tut es dir weh, weil du den Geist Gottes betrübt hast. Der Geist Gottes verändert dich und dein Verhalten, wenn du ihn wirken lässt, wenn du ihm Raum gibst. Und plötzlich beginnst du, Gottes Wort zu verstehen und er redet zu dir, er prägt dich, er führt dich. Mit dem Geist Gottes freuen wir uns über die Gegenwart Jesu. Wir freuen uns am Gebet, am Liedersingen, am Bibellesen. Und was jeder feststellt, der ein Kind Gottes ist, dass mit dem Geist Gottes auch eine Freude in unser Herz kommt. Vor allem kommt sie dann, das wird jeder feststellen, wenn wir Jesus bekennen, wenn wir anderen erzählen, dass sie Jesus brauchen, dass sie sich zum Herrn bekehren müssen, um aus der Hölle errettet zu werden. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 32 bis 33, darum, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wenn wir vor anderen Menschen über Jesus reden, dann spüren wir, wie der Geist Gottes in uns wirkt, wie er redet, wie er Freude ins Herz schenkt. Das erfahren wir, wenn wir auf die Straße gehen, wenn wir mit unserem Nachbarn über Jesus reden. Und wenn dann der Geist Gottes im Herz des Gegenübers plötzlich wirkt, dann fragst du dich, was eigentlich passiert ist, weil das nicht von dir kommt. Gottes Geist wohnt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Wer nicht bekehrt ist, kann das nicht verstehen, er kann es nicht nachvollziehen. Deshalb müssen wir zuerst Buße tun und Jesus annehmen, bevor wir die Bibel verstehen und bevor wir uns wirklich mit dem Glauben beschäftigen können. Wir lesen in Johannes 14, 17, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Damit lässt sich erklären, warum ein Mensch erst durch Buße und Bekehrung den Zugang zur Bibel bekommt. Ohne den Geist Gottes fehlt ihm der Übersetzer für das, was da steht. Und wenn wir uns bekehren und der Geist Gottes in uns einzieht, dann passiert diese unglaubliche Veränderung, die der natürliche Mensch nicht nachvollziehen kann. Wir lesen das in 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wer Jesus annimmt, der wird eine neue, von Gott, vom Geist Gottes gewirkte, geschaffene Kreatur, die alles neu macht. Wer Jesus annimmt mit der ehrlichen Bitte um Vergebung und Jesus zum Herrn seines Lebens macht, der erfährt die größte Veränderung seines Lebens, die er vorher nicht für möglich gehalten hat. Und Jesus sagt in Johannes 14, 18, ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. Damit sagt Jesus, dass er zwar als Mensch diese Erde verlassen wird, aber in Form des Heiligen Geistes wird er immer unter uns sein. Er wohnt in uns. Und er wirkt kräftig in uns, wenn wir ihn nicht betrüben, wenn wir ihm den ersten Platz geben. Das führt mich zum dritten Punkt. Gottes Geist ermöglicht die engste Gemeinschaft mit Gott. Enger geht nicht. Johannes 14, 19. Es ist noch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus sagt, in Kürze wird die Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr sollt mich sehen. Und damit bereitet er die Jünger auf seine Gefangennahme, auf die Kreuzigung vor. Und er sagt auch voraus, dass er wieder auferstehen wird und dann werden sie den auferstandenen Herrn sehen, er wird den Jüngern erscheinen. Deshalb sagt Jesus hier, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Aber mit der Aussage, ihr sollt mich sehen, ist auch ein Hinweis auf den Geist Gottes gegeben, der in uns Kindern wohnt. Da ist Jesus auch zu sehen. Deshalb sagt Jesus hier, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus ist eine Person, die in uns lebt und in uns wirkt. Und es ist gut, wenn wir die Begegnung mit Jesus wie die Begegnung mit einer Person wahrnehmen. Deshalb sagt Jesus, ihr sollt mich sehen. Jesus ist mein Herr und Heiland. Und mit ihm stehe ich auf, mit ihm frühstücke ich, mit ihm arbeite ich. Ich gehe essen, er ist immer bei mir, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich mit anderen Menschen rede, dann rede ich so, als wäre ich vor wenigen Minuten leibhaftig mit Jesus zusammen gewesen. Ich sehe Jesus jeden Tag, er hilft mir und ich rede täglich mit ihm. Ich teile alles mit ihm. Deshalb steht hier, ihr sollt leben, ihr sollt mich sehen. Ich teile alles mit Jesus, die großen, die kleinen Dinge meines Lebens und ich weiß, dass er nur das Beste für mich im Sinn hat. Das zu wissen, dass er es gut mit mir meint, ist einfach wunderbar. Jesus ist eine wahrhaftige Person, die durch den Geist uns offenbart ist. Und wir kennen ihn wie eine Person, mit der wir ständig zusammen sind. Ich vertraue Jesus, ich liebe ihn und er ist ständig an meiner Seite. Und wenn Jesus sagt, ich lebe und er sollt auch leben, dann meint er dein und mein Leben mit Jesus. Dieses Leben im Geist, dieses Leben in der engen Beziehung mit Jesus, der mein Herr und der mein allerbester Freund ist. Der Geist Gottes ist der Tröster von Gott gesandt, der Gottes Gegenwart in meinem Leben sicherstellt, der ewig in mir wohnt, dass er bei euch bleibe ewiglich. Gottes Geist gibt uns Freude, einen tiefen inneren Frieden und er zeigt uns, was richtig und falsch ist. Und das ist eigentlich das Beste, was einem Menschen passieren kann. Und dann in Vers 20, Johannes 14, 20, an denselbigen Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich denke, die Jünger, Jesus war ja noch bei ihnen, es war nur sehr schwer für sie, das zu verstehen. Sie hatten den Geist Gottes noch nicht. Das, was Jesus hier sagt, dass er in uns wohnt, das verstanden sie noch nicht. Erst später, als Jesus seinen Geist geschickt hat, fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Sie spürten und merkten, dass Jesus mit seinem Geist in ihn eingezogen war. Wie ein Mensch, der in eine Wohnung einzieht. Und dann steht hier, dass es die gleiche Einheit zwischen uns und Jesus gibt, wie sie zwischen Jesus und dem Vater existiert. Was für eine Einheit ist da möglich? Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebet. Wer mich aber liebet, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm offenbaren, steht hier. Wir wissen, dass sich meine Gebote nicht auf die 10 Gebote, sondern auf das bezieht, was in Johannes 15, 12 steht. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch liebe. Das neue Gebot Jesu lautet, dass wir einander lieben sollen. Und deine Liebe zu Jesus zeigt sich an dem, wie du deine Geschwister liebst. Deine Liebe zu Jesus zeigt sich an dem, wie du deine Gemeinde liebst. Wer Jesus liebt und sich nicht anders verhält wie vorher, da stimmt irgendetwas nicht. In Bezug auf deine Geschwister in deiner Gemeinde muss sich etwas ändern. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 20, darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wenn jemand von Herzen an Jesus glaubt und über seine Sünde Buße tut und er sagt, dass er ein Sünder ist, dass er Jesus braucht, um errettet zu werden, dann ist diese Person errettet und dann bleibt diese Person für immer errettet. Dennoch können wir von außen nicht sagen, wie jemand wirklich von Herzen mit einer ehrlichen Motivation sich bekehrt hat. Wir wissen das nicht. Es wird sich aber zeigen an den Früchten, die ein Mensch bringt. Denn du kannst nicht sagen, dass du Jesus angenommen hast und nach außen verändert sich nichts. Das geht nicht. Es muss sich etwas ändern. Und Jesus sagt, man erkennt das zuallererst an der Liebe zwischen den Geschwistern. Dabei geht es nicht um ein Lippenbekenntnis, sondern es geht um spürbare, ehrliche Liebe, die zur Tat wird. Denn deine Taten sind mehr als viele Worte. Und dann sagt Jesus, dass die Liebe zu denen, die mit uns Jesus nachfolgen, dazu führt, dass Jesus uns lieben wird und sich uns offenbaren wird, steht hier sogar. Was das heißt, will Judas besser verstehen. Deshalb sagt er in Vers 22, spricht zu ihm Judas, nicht der Ischarot, Herr, was ist das, dass du uns willst, dich offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebe, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Um zu erklären, wie Jesus sich uns offenbaren wird, sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das heißt, die Offenbarung Jesu in deinem Leben hat einen direkten Bezug zu seinem Wort, dass wir sein Wort tun. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Ist eigentlich logisch. Wer das Wort Gottes ignoriert und sich darüber hinwegsetzt, der hat logischerweise keine Liebe zu Jesus. Das machen wir leider sehr oft. Wer aber Gottes Wort hält, der wird erleben, wie Gott sich in seinem Leben offenbart, so steht es hier. Wer Gottes Wort hält, der wird erfahren, wie Jesus selber in seiner Liebe sich in uns häuslich niederlässt. Hier steht, der wird Wohnung bei uns machen. Das alles hat damit zu tun, dass wir sein Wort halten. Denn wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen und dem Geld. Wir können nicht für Jesus leben und keine Zeit für ihn haben. Das geht nicht. Wir können nicht sagen, dass wir Jesus lieben, und dann bekommt er nur das, was übrig bleibt. Das lässt sich unser Herr nicht gefallen. Dann macht Jesus keine Wohnung in deinem Herzen. Und dann bist du mit deinen Problemen allein. Und Jesus wird es sogar in dir Wohnung machen. Wer Jesus liebt, nimmt sein Wort sehr ernst. Muss ich sagen, ich frage mich das so oft, was muss in meinem Leben passieren, dass Jesus Wohnung bei mir macht, dass er sich mir offenbart. Hier steht es. Gottes Angebot seiner Liebe ist für alle Menschen da. Aber wenn jemand Jesus wirklich in seinem Leben erfahren möchte, dann muss er sein Wort halten. Dann muss er ihm gehorsam sein. Wir haben gelesen, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Wer Jesus liebt mit Wort und Tat, der erfährt eine ganz besondere Liebe von Gott und von Jesus. Und dann offenbart sich Jesus in deinem Leben und er macht sich breit. Und er nimmt dein ganzes Herz und deine ganze Wohnung und dein ganzes Leben in Besitz. Wenn du mehr Gottes Kraft erfahren willst, wenn du mehr Jesus erleben willst, wenn du mehr seine Hilfe erfahren möchtest, wenn du mehr seine Gegenwart erleben willst, Was sollen wir dann tun? Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wir nehmen ganz arg ernst, was wir lesen. Das heißt, sei Jesus und seinem Wort gehorsam. Höre auf, dich über sein Wort hinwegzusetzen. Höre auf, Jesus für deine Rettung zu missbrauchen und dann tust du, was du willst. Was ist das für ein armseliges Christsein der vielen Christen, die alles in ihrem Leben selber und ohne Jesus machen? Und wenn sie etwas Zeit haben, dann lesen sie die Bibel, dann beten sie, dann gehen sie in die Gemeinde. Wer so lebt, ist ein armer, elender Christ, der nicht verstanden hat, dass Jesus gerne Wohnung bei dir machen will. Er will sich gerne dir offenbaren. Er will gern kraftvoll in dir wirken. Unser Ungehorsam führt dazu, dass wir nur einen kleinen Bruchteil dessen kennenlernen können, was Jesus uns gerne geben möchte. Es gibt so viel mehr, wenn wir endlich sein Wort halten. Wenn Jesus wirklich Wohnung in uns macht, weil wir ihn mehr lieben als alles andere auf dieser Welt, mehr als Frau und Kinder, als Beruf, als Karriere, als Macht und Geld, dann wird das dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Lernen wir mit Jesus zu leben, lernen wir ihn im Glauben und Vertrauen alles hinzulegen und ihm den Vorrang zu geben, dann wird sich Jesus dir offenbaren, so steht es hier. Er wird sichtbar bei dir wohnen. Und du wirst die Fülle seines Geistes erfahren und seine Kraft wird in dir stark werden. Hören wir auf, endlich eigene Wege zu gehen. Ich sage das auch mir, nicht nur euch. Vertraue ihm und du wirst seine Wunder erfahren. Wunder mit Jesus erleben wir nur dann, wenn wir sagen, Herr, ich habe Angst, dir gehorsam zu sein, aber ich will es tun, ich will dir gehorsam sein. Du hast mir deine Hilfe versprochen und du hast immer recht. Es gibt nichts Schöneres in unserem Leben, wenn Jesus Wohnung bei uns macht. Das passiert nicht, wenn wir viele Lieder singen und uns gut fühlen, sondern wenn wir Gottes Wort halten, hier steht es. Und das werden andere Menschen bei dir feststellen. Wenn Jesus in dir wohnt, dann bist du gelassen. Ist ja klar, wenn Jesus bei dir ist, in deinem Herzen ist. Nur Jesus kann diese Gelassenheit wirken, die wir brauchen. Wenn Jesus in uns Gestalt gewinnt, dann ist das etwas Wunderbares für mich und für die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Denn Ziel unseres Christseins ist es doch zu wachsen und Frucht zu bringen, dass wir zu seiner Ehre leben. Wir wollen doch nicht stehen bleiben. Wir wollen hundertfältig Frucht bringen. Salz und Licht sein für die Erde. Das ist das Ziel unseres Lebens. Johannes 14, 24, wer aber mich nicht liebet, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wer Jesus nicht liebt, der bleibt auch als bekehrter Christ ein Egoist. Er tut, was er will. Er ignoriert, was Gott in seinem Wort sagt. Er setzt sich über den Willen Gottes hinweg. Jesus lieben und seine Worte halten gehört untrennbar zusammen. Es kann miteinander ausgetauscht werden. Gott will unseren Gehorsam. Nur unser Stolz und Hochmut will sich vom allmächtigen Gott nichts sagen lassen. Wer sind wir denn, dass wir dieses Leben verstehen und die Welt verstehen und wissen, was uns gut tut oder schadet? Wer sind wir denn? Folge einfach dem Wort Gottes. Denn es ist Gottes Wort und Gott hat immer recht. Und Gott hat doch versprochen, dass er das Beste für dich will. Und alles, was gegen Gottes Wort spricht, kommt immer vom Satan. So ist das immer gewesen. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und der Mensch ohne Gott hat keine Liebe zur Wahrheit. Der Satan lügt immer, wenn er den Mund aufmacht. Und weil die Menschen Satan mehr lieben als die Wahrheit, deshalb ist die Liebe in vielen Menschen erkaltet. Johannes 14, 25, solches habe ich euch geredet, dass ich bei euch gewesen, weil ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, derselbige wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist kam mit Pfingsten in Apostelgeschichte 2 und seither wohnt der Geist in den Gläubigen. Und der Geist Gottes redet zu uns und er gibt uns die Möglichkeit zu verstehen, was der Wille Gottes ist. Der Geist Gottes lehrt uns in aller Wahrheit und er wird stark in dir werden, je mehr du dich an ihn und sein Wort hältst. Wenn du sein Wort ständig im Herzen trägst, dann wird es Auswirkungen haben. Gottes Wort in Kombination mit dem Geist Gottes ist tatsächlich alles, was wir brauchen, um im Glauben stark und kräftig zu werden. Der Geist Gottes wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, was ich euch gesagt habe. Alles Lehren umfasst das richtige Verständnis in allen Bereichen meines Lebens. Der Gehorsam Gottes Wort gegenüber und das Wirken des Geistes Gottes in deinem Leben hat mehr Kraft als alles, was wir uns vorstellen können. Mein vierter und letzter Punkt, Gottes Friede ist jeder Not gewachsen. Johannes 14, 27 sagt Jesus, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Jesus hat etwas hinterlassen, als er diese Welt verlassen hat. Und das ist sein Friede. Und Jesus gibt nicht irgendeinen Frieden, hier steht, er gibt uns seinen Frieden. Und wenn du als Christ keinen Frieden im Herzen hast, wenn du ständig entmutigt und zermürbt bist, dann kommt das daher, dass deine Vorstellungen von Frieden an diese irdische Welt gebunden sind. Denn was für eine Vorstellung hat denn diese Welt von Frieden? Wie stellt sich die Welt den Frieden vor? Volles Konto, Sicherheit, politische Sicherheit, militärische Sicherheit, schönes Haus, warmes Bett. Das ist der Friede dieser Welt. Aber es braucht nur ein Krieg zu kommen, oder Corona oder sonst etwas. Was machen die Menschen dann? Dann bekommen sie Angst. Dann haben sie keinen Frieden mehr. Menschlicher Friede ist eben zerbrechlich. Er ist sehr zerbrechlich. Deshalb sagt Jesus, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Der Friede dieser Welt ist über Nacht weg und dann bleibt die nackte Angst. Du kannst reicher sein als alle Menschen dieser Welt zusammen. Aber das bringt dir nichts, wenn du morgen Krebs hast und nur noch wenige Tage zu leben hast. Was ist das für ein Friede? Das ist doch kein Friede. Das ist doch hohl und wertlos. Der Friede dieser Welt bringt dir keinerlei Garantie. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist der Friede, der nie mehr weggeht. Das ist der Friede, der hält im Angesicht des Todes. Denn wir wissen, dass wir Vergebung haben und dass wir einen Platz im Himmel haben. Wir wissen, dass wir auf dieser Erde nicht zu Hause sind. Unsere Heimat ist im Himmel, bei unserem Herrn Jesus. Durch seinen Geist wissen wir ganz sicher, dass er die Wahrheit ist. Wir haben das ewige Leben, wir sind Kinder Gottes. Was kann uns dennoch passieren? Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Meinen Jesus und den Himmel kann mir keiner wegnehmen. Und die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist gigantisch, wirklich. Wir wissen es ganz sicher, diese Sicherheit, dieses Wissen gibt mir tiefen inneren Frieden. Wir wissen, dass das Gericht Gottes und der Zorn Gottes nicht über uns kommen, weil wir Vergebung haben durch das Blut Jesu. Wir werden nicht in die Hölle gehen, weil wir Kinder Gottes sind. Und der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Den Frieden Gottes im Herzen zu haben, ist von unglaublichem, ungeheurem Wert. Mit diesem Frieden überleben doch die Christen die Verfolgung. Dieser Friede hat nichts mit irdischer Sicherheit zu tun, weil es in dieser Welt keine Sicherheit gibt. Wirklichen Frieden, der die Katastrophen unseres Lebens übersteht, gibt es eben nur bei Jesus. Nur deshalb konnten Paulus und Silas im Gefängnis Lieder singen. Nur Jesus gibt göttlichen, himmlischen, gewaltigen, nie endenden Frieden. Mit Jesus haben wir Frieden im Herzen. Deshalb baue nie auf irdischen, auf zerbrechlichen, auf vergänglichen Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. Bau dir keinen eigenen Frieden, er zerbricht. Johannes 14, 28, ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn der Vater ist größer denn ich. Natürlich waren die Jünger schockiert, dass Jesus sie verlassen wird. Sie konnten sich nicht darüber freuen, dass Jesus sie verlassen würde, weil es jetzt so schön mit Jesus war. Freuen kann sich nur der, der verstanden hat, dass auf dieser Erde wir nicht zu Hause sind, dass alles vergänglich ist und dass wir erst beim Vater im Himmel ewig zu Hause sind. Jesus ging voraus zum Vater, um für seine Jünger Wohnungen vorzubereiten, damit er uns zu sich nehmen kann, damit wir dort sind, wo Jesus ist. Wäre den Jüngern das bewusst gewesen, dann hätten sie sich gefreut, dass Jesus geht. Das hat Jesus doch am Anfang von Johannes 14 in Vers 2 bis 3 gesagt. Er sagt, wenn die Jünger das verstanden hätten, dann wären sie getrost gewesen. Wenn ihnen bewusst gewesen wäre, dass sie nur noch kurze Zeit auf dieser Erde sind, um dann ewig im Himmel zu sein, dann hätten sie sich gefreut, dass Jesus alles tut, um uns den besten Empfang im Himmel zu bereiten. Und dann lesen wir in Vers 29 noch, und nun habe ich es euch gesagt, denn es geschieht auf das, wenn es nun geschehen wird, dass ihr glaubet. Jesus sagt nochmal seinen Jüngern, ich werde gehen. Seid vorbereitet, es wird bald passieren. Und wenn es passiert, dann erinnert euch, ich habe es für euch vorhergesagt. Vers 30, ich werde hinfort nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Viele Menschen denken, dass der Satan in der Hölle sitzt, um die Menschen zu plagen, die zu ihm kommen. Aber das ist vollkommen falsch. Der Teufel sitzt nicht in der Hölle. Der Teufel regiert diese Welt. Er ist der Fürst dieser Welt. Der Teufel bietet Jesus in der Versuchungsgeschichte alle Schätze und alle Reiche dieser Welt an, weil sie ihm übergeben waren. Der Teufel regiert und der Teufel kopiert immer den Titel von Jesus. Er ist der Nachahmer Jesu, obwohl er mit Jesu überhaupt nichts zu tun hat und auf keinen Fall so ist wie Jesus. Der Satan ist der Fürst dieser Welt und Jesus ist der Fürst des Lebens in Apostelgeschichte 3,15. Der Satan ist der König über alle Stolzen und der Herr Jesus ist der König aller Könige. Der Satan ist ein brüllender Löwe und Jesus ist der Löwe Judas. Der Satan ist der schöne Morgenstern und Jesus ist der helle Morgenstern in der Bibel. Und am Ende wird der Satan sich in den Tempel setzen und sagen, er sei Gott. Aber wie hat Jesus hier gesagt, es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Das heißt, zwischen Jesus und dem Teufel gibt es überhaupt keine Gemeinsamkeit. Das ist wie Licht und Finsternis, wie Schwarz und Weiß. Johannes 14, 31, aber dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und ich also tue, die mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hinnen gehen. Aber inmitten dieser Macht der Finsternis wird Jesus die Macht der Finsternis besiegen. Er wird den Weg ans Kreuz gehen, um alle Menschen Vergebung der Sünde zu ermöglichen, ewiges Leben zu schenken. Und wer Buße tut und Jesus annimmt, wird zu Jesus in den Himmel kommen. Mit dem Tod am Kreuz wird die ganze Welt erkennen, dass Jesus uns wirklich lieb hat, dass er seinen Plan ausführt. Und so steht am Ende unseres Textes, das große Angebot Jesu an alle Menschen, die Jesus brauchen, bis heute. So wie wir es in Johannes 3 finden. Johannes 3, Vers 16 bis 17. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig würde. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen und danke dir für diesen Text, für diesen Bericht und dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und Herr, wir wollen diesen Geist erleben, Herr. Und wir wollen auch den Preis bezahlen. Wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen dir dienen, Herr. Wir wollen dir gehören und dir den ersten Platz in unserem Leben geben. Dank dir für die Klarheit in deinem Wort und dank dir für diesen Morgen.